Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Insofern einen besonderen therapeutischen Zugang, indem es mehrere neue Aspekte therapeutischer Arbeit in den Vordergrund stellt. Als erstes in der Therapie ist es ressourcenorientiert wichtig, dass der Klient seine Besonderheiten erkennt, seine kreative, schöpferische Seite, seine Neugierde und eventuell seine verschütteten Talente. Zweitens, der Therapeut ist für die Nutzung dieser kreativen Seite ein Modell. Und drittens, der Klient ist Mittelpunkt der Bemühung und erlebt primär eine Person anstatt eine Problemorientierung. Die Geschichten beinhalten Einfühlung, Humor und neue Sichtweisen und Problemlösungen. Märchen geben dem Klienten die Erlaubnis, die ganz persönliche Schere im Kopf zur Seite zu legen und zum Beispiel zu Hammer oder Sichel zu greifen. Das heißt, neue Sichtweisen auf ein persönliches Problem können generiert werden. In unseren Fallbeispielen wird deutlich, dass sowohl störungsspezifische, also durch Ängste, Depressionen, Schmerzen entstandene Problematiken, als auch störungsspezifische, unspezifische Wirkfaktoren greifen. Dabei wird das Engagement des Therapeuten als eine Einfühlung erlebt und dem Klienten eine besondere Rolle des frei agierenden Helden nachgebracht. So wird ein kreativer Samen in die Erlebniswelt des Klienten transportiert. Die Themen entstehen in der Idee im Therapieprozess und werden dann im Sinne einer Nachbereitung der Therapiestunde von uns aufgeschrieben. Sie sind als Material verfügbar, um bei Gelegenheit in den Beratungsprozess zurückgebracht zu werden. Und was geschieht auf der Therapeutenseite, wenn eine solche Geschichte geschrieben wird? Wir treten auf eine besondere Weise mit dem Klienten in Kontakt. Auf der einen Seite ist er ganz nahe, weil unsere Kreativität berührt. Auf der anderen Seite kann man das Schreiben einer Geschichte als eine besondere Art der Nachbereitung einer Therapiestunde sehen. Ist eine Geschichte fertig, dann habe ich einen guten Abstand zum Klienten gewonnen, habe Lust daran, ihn mit der Geschichte zu erreichen und einen kreativen Input zu machen. Zum Schreiben einer Geschichte trete ich einen Schritt zurück, distanziere mich also, werde eventuell freier und nähere mich dem Klienten wieder über diese kreative Schiene an. So wird er mir noch vertrauter, auf einem Terrain, auf dem ich mich auskenne und auf dem ich ihm sicher begegnen kann. Ja, ich bin gleich fertig, Wolfgang. Wenn die Klienten die Geschichten hören, das ist ganz besonders wichtig in meiner Erfahrung oder in unserer Erfahrung, fühlen sie sich oft in besonderer Weise angesprochen, berührt und gemeint. Selbst wenn die Geschichten nicht sämtlich vom Gedanken des Happy Ends bestimmt sind, sie haben sie doch in ihrer Art und in ihrer Anlage einen positiven Tenor. Klienten suchen Lösungen und Märchen bieten eventuell märchenhafte Lösungen. Klienten brauchen Lösungen in vertrackten Lebenssituationen. Märchen regen die Fantasie an und diese Fantasie öffnet Türen. Dieser Weg beinhaltet eine besondere Form der Zuwendung und das Verständnis nach dem Motto: Der Therapeut hat sich für mich in ganz besonderer Weise angestrengt. Und wir beiden möchten jetzt ganz gerne mit Ihnen uns noch ein oder zwei oder drei Geschichten, je nach Zeit, zukommen lassen, zuhören und darüber austauschen, inwieweit das, was ich gerade vorgelesen habe, zu dem Erleben mit diesen Geschichten passt.
Der Löwe und der Wolf. Herr B. ist 38 Jahre alt und wohnt noch immer bei seiner Mutter. Die Mutter kommt in die psychotherapeutische Beratung zusammen mit ihrem Sohn und beklagt sich darüber, dass er arbeitslos sei und zu Hause herumhänge, nichts Anständiges zustande bringe, nur fernsehe und im Computer spiele. Herr B. sagt, es sei ihr Problem. Ihm gehe es eigentlich ganz gut, aber er sehe schon ein, dass er eines Tages auf eigenen Füßen stehen müsse. Außerdem beklagt er sich seine Mutter, sie sei eifersüchtig, wenn er einmal eine Freundin mit nach Hause brachte. Sie dagegen sagt, diese Frauen wären aber auch nichts für ihn. Ich schreibe für beide eine Geschichte. Es war einmal der sogenannte böse Wolf und ein voll neurotischer, sozialängstlicher Löwe. Manchmal hatten sie einen Outdoor-Termin, bei dem der Wolf wieder einmal versuchte, den Löwen aus seinem Käfig zu locken. Dazu benutzte er dieses Mal ein besonderes Lockmittel. Er war nämlich in Vorbereitung auf das Treffen bei einem Wolfsrudel, das in Freiheit lebte, gewesen und hatte auf seinem Notizbuch neben dem Geruch der Freiheit auch den Duft einer feschen Löwin gespeichert. Nun riech mal, der Gutste, sprach der Wolf mit völlig ölkreidiger Stimme und fuhr fort, indem er sagte, mein wilder, starker Löwe der Wüste, nun währt dein Leben hinter Gittern schon satte 38 Jahre. Dabei standen noch all die Jahre die Käfigtür offen, weit offen, wie ein Scheunentor. Riech doch mal, wie der Duft der Freiheit riecht. Herb und gefährlich, sagt mir meine Nase, und bisweilen sogar abstoßend und bedrohlich, antwortet der Löwe, der ahnt, dass wieder einmal dieser langweilige und unangenehme Gespräche ins Haus stünden würden, nach dem Motto, lieber alter Knabe, wann willst du einmal erwachsen werden? Komm, nun komm schon, sagte der Wolf, empathisch und wertschätzend, aber auch mit einer gewissen Strenge im Unterton. Riech noch einmal gegen den Himmel. Und modellhaft streckte der Wolf seine spitze, aufmüpfige Nase empor, und da geschah es, dass dem Löwen etwas Süßliches, etwas Lockendes in den Rachen geriet, so dass er mit der Zunge schnalzen musste. Das ist der Duft der Freiheit, der Geruch der Sippe. So schnuppert ein Rudel, lockte der Wolf, und der Löwe richtete seinen Schweif auf und stolzierte erhobenen Hauptes aus seinem Gefängnis heraus und nahm Kurs auf die Savanne immer der Nase nach. Ich meldete den beiden die Geschichte zu, und einige Tage später ruft Herr B. in der Praxis ran und sagt, er habe bereits eine neue Wohnung gefunden. Ich sage ihm, das sei bestimmt beim betreuten Wohnen. Er aber sagt, weiß nicht, ich will endlich frei sein.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Geschichten hören? Bei dem, was wir bisher präsentiert haben, ist es so, dass man sagen kann, ja, das sind Mutmachgeschichten, das inspiriert. Das kann ich mir auch für meine Arbeit vorstellen, auch für mich persönlich. Oder ist das etwas, das... Bitte.
Ich habe hier noch eins. Ich finde die Geschichten fantastisch. Ich selber habe meinem Sohn oft früher Geschichten erzählt und verpackt und könnte mir das für meine Arbeit auch jetzt vorstellen, wenn ich das so höre. Mir fehlt aber noch ein bisschen, wie Sie es einbinden in die therapeutische Arbeit. Also es hörte sich gerade bei der Geschichte an, Mutter mit Sohn war da, wird eine Geschichte geschrieben und zack ist die Lösung vorhanden. Das ist mir ein bisschen wenig, also würde mich noch mehr interessieren.
Also das ist sicher nicht die Lösung für alle Probleme. Also wir haben am Ende des Buches ungefähr, ich würde mal sagen, 80 Symptomatiken und aufgeschrieben und auch sozusagen Lebenssituationen, die gelöst werden wollen. Und ich glaube, für solche Situationen eignet es sich eben gut, wenn jemand im Konflikt steht, aber sozusagen den richtigen Schubs noch braucht. Es sind also sozusagen Ansteckgeschichten, die Bewegungen, die bereits angefangen werden, in Bewegung weitersetzen. Das ist also sicher keine tiefschürfende Therapie, mit der wir irgendwie Symptome also nachdrücklich behandeln können.
Ich gebe Ihnen mal ein Buch, dann können Sie sehen, wir haben aus dem Grund, den Sie im Grunde angesprochen haben, haben wir uns bemüht, Themen zugeordnet, also den Überschriften zugeordnet, um welche Problematik geht es eventuell bei dieser Geschichte. Und haben das dann hinten im Buch zugeordnet, damit man das finden kann. Und Für uns wäre es wunderbar, wenn einfach eine Inspiration davon ausgehen würde, selbst in diese kreativen Prozesse einmal einzusteigen. Denn es gibt nicht diese sogenannte Richtlinie. Es geht auch um ein Probieren. Es geht auch, wie Wolfgang das im Grunde ja auch schon angesprochen hat, es geht auch nicht darum, eine Symptomatik, dann kann ich mit dieser Geschichte arbeiten und die Lösung ist da. Und jeder, der therapeutisch arbeitet, weiß, diese schnellen Versprechungen gibt es nicht. Die sind sogar manchmal kontraindiziert. Wir wissen, klar. Aber das wäre das Schönste, so eine Inspiration und auch ein bisschen, na, beim Schreiben vielleicht weniger, aber selbst beim Lesen geht es mir manchmal auch heute noch so, ein Lachen, eine Berührung, ich lasse es zu und es kommt näher und das tut einfach für manche Prozesse gut und einfach ermutigend, darum heißt nicht auch Mut macht Geschichten, nicht nur für Klienten, klar, sondern auch für Therapeuten. Da war noch, glaube ich, eine Wortmeldung, oder? Nein. Ja, ich mache jetzt.
Ich hätte noch eine Frage. Hier. Ist es auch im therapeutischen Prozess, dass Sie dann mit den Klienten auch zusammen diese Geschichten entwickeln, dass der Klient auch selber kreativ wird und dann auch dadurch eigene Fähigkeiten, Ressourcen entwickeln kann? Oder ist es so, dass Sie eher diese Geschichten dann selbst schreiben? Das war mir jetzt nicht so klar aus dem, was Sie jetzt vorgelesen haben.
Es ist beides. Auch in diesem Fall wieder eine große Offenheit dafür. Es hat in der persönlichen, in der therapeutischen, sage ich jetzt mal ruhig, Erfassung auch ein Stück damit zu tun, wie erspüre ich, was im Moment angemessen sein könnte. Also wäre es jetzt ganz gut, wenn ich diesen in der Wertschätzung, wie es im Theorieteil eben mit erwähnt wurde, da tut etwas jemand etwas für mich, was ich so eigentlich nicht so gewohnt bin. Und dann noch in dieser Metapher, also ich kann dann der Löwe sein, ich kann von den konkreten Zusammenhängen ein Stück loslassen. Wenn das mir bewusst wird, dann ist das ein Impuls, der anregt, der nicht bevormundet, der nicht falsch an die Hand nimmt. Es kann aber genauso gut sein, dass in dem Moment dieser Anregung etwas Interaktives mit reinkommt und die Geschichte gemeinsam entwickelt wird oder ein Anfang der Geschichte, was wir ja aus anderen Schulen kennen, ein Anfang der Geschichte mit formuliert wird und dann eine Fortführung oder manchmal dieser Wunsch, ich möchte das gern zu Hause weiterschreiben und da ist ja auch so eine Offenheit für den gesamten Prozess dann drin. Also es ist beides und auch da würde ich sagen, rangehen mit ein bisschen Mut und es probieren und wenn wir da empathisch vorgehen, kann eigentlich so gut wie nichts passieren. Nee. Jetzt Marie. Jetzt möchten Sie noch eine kurze Geschichte hören?
Darf ich noch schnell was sagen?
Zwei kurze habe ich gerade gehört. Aber da ist noch eine Frage, genau.
Ja, ich bin ein bisschen... Ein bisschen ja. Dann spreche ich mal die Dame von an links. Okay, jetzt hat sie aufgedreht. Also ich bin ein bisschen zufällig hereingekommen, bin jetzt nicht vom Fach kein Psychiater oder Psychologe. Aber was wir sicher alle wissen, ist, dass das Unterbewusstsein eine extreme Rolle spielt in unserem ganzen Leben, dass wir alles mit unserem Unterbewusstsein irgendwo immer mitbeurteilen und dann auch unsere Handlungen davon ableiten, ohne dass wir das wirklich bemerken. Und dann entsteht eben irgendeine Erkrankung im schlimmsten Fall. Und ich finde, dass diese Geschichten da unglaublich gut geeignet sind, dieses Unterbewusstsein so wirklich zu bearbeiten und umlernen zu lassen. Und da finde ich das einfach einen hervorragenden Werkzeugkasten, den Sie da haben, den man da einsetzen kann. Man muss nur den richtigen Patienten zur richtigen Geschichte finden. Und aus den Geschichten, die Sie vorgelesen haben, ist schon rausgekommen, dass das Element der Konfusion da eine ganz große Rolle spielt. Glaube ich jedenfalls rausgehört zu haben. Ja, also der menschliche Charakter auf ein Tier und das bringt ja wirklich das Unterbewusstsein möglicherweise dazu, da durch diesen Konfusionsschreck, nenne ich es mal, sich plötzlich zu verändern. Und das ist schon toll.
Da würde ich gerne aufgreifen mit einer Geschichte, die heißt Heirat als Lösung. Herr B. hat sich nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht. Er plant, mittelgroße Firmen bei Entsorgungsproblemen zu beraten. Nun hat er seinen ersten Kunden. In der Familie fühlt er sich von seiner Frau unterdrückt. Sie behandelt ihn von oben herab. Das schmerzt ihn sehr. Ich frage, ob sie verheiratet seien. Er meint, nein, sie hätten getrennte Kassen und bei ihrer Trennung habe auch kein Recht auf seine sie seien nicht verheiratet, das habe er auch kein Recht auf seine Kinder, da mitzuentscheiden. Dann sage ich, dann sollten Sie Ihre Frau sofort heiraten. dann kommen sie auf eine Ebene als Mann und Frau. Dann bekommen sie die gleichen Rechte. Ich schreibe für ihn eine Heiratsfabel. Es war einmal ein einsamer Wolf. Der hatte das Alleinleben gründlich satt. Er trat vor den Spiegel und sah in ein griesgrämiges Wolfsgesicht. Da entschloss er sich, sich Rat zu holen und sprach mit dem hurtigen Hasen, der Haken schlagen konnte, dem faulen Bären, der Süßes mochte, und der superschlauen Eule, die nur nachts jagte. Er fasste Mut und entschloss sich zu verheiraten. Er band sich seine grüne Fliege um, wusch sich die Ohren, rasierte sich, zog sein gestärktes weißes Hemd an, kippte sich einen hinter die Binde und trat zu seiner Wölfin, mit der er 3 Kinder hatte, und hielt um ihre Pfote an. Freudig überrascht heulte sie ja. Da bespricht Herr B. bespricht mit seiner Frau, dass Ostern ihre Heirat stattfinden soll. Etwas über die Theorie dabei: Das Eintauchen in die Fabelwelt der Tiere ermöglicht Herrn B. den klaren, unverstellten Blick auf sich selbst, ohne in Bedrohung zu geraten und der Ohnmacht ausgeliefert zu sein. Im Verbund mit den Machenschaften von Hase, Bär und Eule wächst in ihm die Kraft zur Selbstinitiative, sodass er die Heirat nicht mehr als große Hürde empfindet, sondern als Chance wahrnehmen kann. Danke.
Ich habe eine Frage. Wie weit sind Sie darüber informiert, was später aus den Leuten wird, wie sich das weiterentwickelt? Also es wäre schon interessant, was aus so einer Ehe geworden ist, bei der die Heirat so zustande gekommen ist.
Also ich bin 3-mal geschieden. Ich mache da keine Prognosen.
Aber die Frage ist jetzt nicht konkret beantwortbar, aber es hat eben mit unseren Inhalten zu tun. Das ist ja nicht, dass durch die Geschichten der Therapieprozess beendet ist. Es geht ja weiter und oftmals ist es halt möglich, dann mitzuerleben, was auf dem Weg mit den Menschen weiterhin passiert ist. Ne? Ich möchte gerne noch eine kurze Geschichte vorlesen. Und zwar deshalb Frage, wie sagten Sie, Unterbewusstseinskonfusion oder ja so. Natürlich auch auf die Frage der jungen Dame. Es ist natürlich auch so, dass es immer mal wieder dazu kommt, dass diese Geschichten gerne gehört werden. Sie berühren, aber sie berühren nicht nur positiv, sondern es kommt auch was in Gang, was Reaktanz, also was Widerstände erwirkt, was bisher nicht dazu gekommen ist, dass ein Klient rausgelaufen ist. Das kann ich Ihnen so sagen. Aber natürlich ist das dann auch ein Fundus für den weiteren Weg innerhalb der Therapie, dass eben genau das, was Ihnen da angeregt wird, ja auch besprochen, behandelt, wie anders in anderer Form auch erlebbar gemacht wird. Und dazu noch eine kleine Geschichte, die, so finde ich, durchaus ein bisschen was mit mehr Humor zu tun hat. So, und zwar Frau E., 50 Jahre alt, ist sehr attraktiv, schlank und sportlich. Sie berichtet, sie werde ihren jahrelangen Hass auf ihre Nachbarin nicht los. Sie habe wirklich alles probiert, Verwünschungen, Beschwörungen, Hexenaustreibungen. Aber jedes Mal, wenn sie auf die Terrasse trete, sehe sie im Nachbargarten diese Frau. Daraufhin schreibe ich eine Geschichte. Und es war einmal wie im Märchen eine bitterböse Hexe. Die lebte alleine im Wald, zusammen mit ihren bitterbösen Hexenkindern. Neben diesem Haus im Wald wurde ein Grundstück frei. Dort zog eine liebe Frau ein. Sie hatte überhaupt keine Erfahrung mit dem Umgang mit Hexen. Und sie spürte gar nicht, wie Hass in ihr Herz gesät wurde. Und sie litt unter diesem Hass und erwog schon, nach Neuseeland auszuwandern. Und ihr Mann musste sich Tag und Nacht Geschichten von ihrem Hass anhören. Es hatte bisher alles nichts genützt. Keine Gedankenkontrolle, kein Gedankenstopp, bis der Hexenmeister seinen großen Hexenkoffer holte. Was mag diese Hexe nicht leiden? Und sie kamen auf Schmetterlinge und bunte Vögel. Und so kam es letztlich dazu, dass nicht Frau E., sondern die Hexe auswandern musste. Als auch noch Kolibris vor ihren Fenstern flatterten, buchte sie den Flug Düsseldorf über die Emirate nach Hongkong und von dort nach Neuseeland. Seitdem wandern immer mehr Neuseeländer aus. Befragt man am Terminal, sagen sie, unser Land wurde verhext. Alles Schöne ist verschwunden. Und wenn die Hexen nicht gestorben sind, dann sind die Neuseeländer allesamt in Bielefeld. Frau E. sagte, das sei zwar eine schöne Geschichte, aber letztlich wolle sie nicht auswandern und der anderen das Feld überlassen. Also schlage ich ihr eine noch radikalere Maßnahme vor. Ich sage, die Strategie des Weglobens sei bei der Überwindung von Hass und Ohnmacht eine sehr bewährte Maßnahme, um zum Beispiel unbeliebte Mitarbeiter oder Nachbarinnen ein für allemal loszuwerden. Es ist so, als ob wir einen ungeliebten Klienten androhen, ihn sofort zu küssen, wenn er noch einmal etwas Unflätiges von sich gibt. Was lehrt uns das? Hexen und andere Unholde lassen sich vertreiben durch gnadenlose Liebe. Frau E. lacht über diese Vorstellung und beginnt, ihre Nachbarin überaus freundlich zu grüßen, sobald sie ihrer ansichtig wird. Die böse Nachbarin ändert ihrerseits ihr Verhalten und wird zu einer akzeptablen Nachbarin und so weiter. Ein Stück ist eine Antwort auch da drin, da war es möglich, weiter zu verfolgen, mitzuerleben, was mit diesem angestoßenen Prozess stattfinden konnte. Und auch da im ersten Moment ein Lachen, ein Ankommen des Humors, aber die Konsequenz möchte ich nicht. Da regt sich dann ja auch ganz viel. Annehmen, Widerstand und so weiter. Noch Fragen oder Impulse oder Anmerkungen oder neue Märchengeschichten? Also, hast du noch, Wolfgang? Oder liest du noch mal?
Also ich könnte einfach noch mal lesen, weil es so viel Spaß macht hier. Die tanzende Brücke. Frau W. ist 57 Jahre alt und sagt zu Beginn der ersten Therapiesitzung, sie sei so nervös. Da sie ganz starr sitzt, frage ich, wo ist ihre Nervosität? Sie sagt im Kopf. Sie berichtet, dass sie sich nach 30 Jahren Ehe aus ihrer Ehe verabschiedet haben. Sie sei aus der Nähe von Berlin nach Bielefeld gezogen, wo ihre Tochter lebt. Frau W. ist eine zarte und sehr traurig aussehende Frau, die sagt, sie sei vom Leben enttäuscht. Sie habe sich in ihrer Ehe dauernd kontrolliert gefühlt. Sie habe all die Jahre die Brücke zwischen ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter. Sie sei all die Jahre die Brücke zwischen ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter gewesen. In den letzten Jahren vor der Trennung haben sie sich kreuzunglücklich gefühlt. Ich frage sie, ob die chronischen Rückenbeschwerden habe. Sie nickt und weint. Ich sage, typische Probleme von Brücken. Man trampelt auf ihnen rum, die Brücken werden nicht gefragt und dürfen nicht einmal Brückenzoll erheben. Sie nickt wieder. Sie sei ohne finanziellen Ausgleich aus der Scheidung herausgegangen. Jetzt arbeite sie als Friseuse, müsse den ganzen Tag stehen und sei abends kreuzlahm. Ob ich sie danach frage, ob sie einen Ausgleich habe, sagt sie nein. Ich schreibe für sie die Geschichte von der tanzenden Brücke. Es war einmal eine Brücke, die hielt viele Jahre die Verbindung zwischen nach A und B. Und niemand kümmerte sich um ihr Wohlergehen. Obwohl sie schon 30 Jahre lang jeden Schrott und jede Last trug, wurde sie doch nie renoviert. So brach sie eines Tages zusammen und ihre Zelte ab und wanderte in den Wilden Westen. Die Leute im Wilden Westen waren ganz anders als die zu Hause. Die gingen zum Beispiel tanzen, wie die Indianer vor der Büffeljagd. Sie stampften auf den Boden, schrien und lachten, weil sie sich freuten, bald frisches Fleisch zu bekommen. Aber die starre Brücke bewegte sich nicht, schaute den Tanzenden zu und schämte sich. Und wenn sie nicht doch einen Tanzkurs gefunden hat, bei dem deutsche Schlager gespielt werden, so sitzt sie noch heute da und träumt davon, eines Tages wieder eine Brücke zu sein. Beim nächsten Termin verspricht Frau W., sich in Bielefeld eine Tanzschule zu suchen, wo auch Singles, ohne sich schämen zu müssen, mitmachen dürfen.
Könnten Sie sich denn vorstellen, dieses in Ihrer eigenen Arbeit auch mit anzuwenden? Ja? Also dann möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen. um Anstöße zu bekommen. Ja, bitte.
Hallo, ja. Ich kann mir das total gut vorstellen. Ich beschäftige mich schon länger mit Geschichten im therapeutischen Kontext. Hatte immer so ein bisschen Probleme, das nachzuvollziehen. Ich habe ein ganz dickes Buch daheim mit ganz vielen Geschichten und habe mir immer gefragt, muss ich die jetzt auswendig lernen? Muss ich da jetzt irgendein Patentrezept haben? Jetzt durch Ihr Buch und die Geschichten, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, ist mir so ein bisschen bewusst geworden, wie nah das am Klienten dran ist. Und dass es eigentlich ganz einfach ist zu schreiben, wenn man den Klienten kennt. Und dass der Klient es auch aussuchen kann, ob er diese Geschichte annimmt oder etwas daraus herauszieht. Weil wenn er noch nicht dazu bereit ist, dann kann er die Geschichte als Geschichte abhaken und kann da einfach für sich selbst bestimmen. Und das finde ich total genial. Und Ihr Buch hat mir jetzt, allein schon durch die Lesung, hat mir das verständlicher gemacht, die Geschichten.
Danke.
Ich glaube, es ist einfach so, um Ihnen nochmal da Mut zu machen an dem Punkt, wenn ich einem Klienten gegenüber sitze, dann habe ich ein Bild, also ich weiß, es wird Ihnen genauso gehen, Sie haben irgendeine Idee dazu, was könnte das sein? Also in diesem Fall sagt die Frau ja, ich bin nervös, aber ich frage, wo, ich sehe sie nicht nervös, sie bewegt sich nicht. Da denke ich, darin liegt auch die Lösung. Wenn sie sich also bewegen würde, dann könnte ihre Nervosität nach draußen kommen und sie würde nicht mehr starr so sitzen, wie sie früher sozusagen zwischen ihrem Mann und der Schwiegermutter gesessen hat, also in dem Spagat. Und das bringt mich dann auf das Bild der Brücke, der Spagat. Also ich denke, ja, eine Brücke verbindet A und B und sie kann, darf und nicht weg, weil der ganze Schrott, der sozusagen interfamiliär da verbreitet wird, der läuft über sie, ne? Und das ist eine harte Nuss zu knacken, ne, für sie. Also ich habe ihr niemals empfohlen, sie solle einen Tanzkurs machen, sondern das kam dann ganz von ihr. Also ich habe so ein bisschen das angeregt, aber habe gesagt, das sind Indianer auch nur alle hier im Wilden Westen. Ne. Machen Sie es lieber nicht sozusagen. Ne. Nachher verlieren Sie doch die Fähigkeit. Ne. Okay.
Ach und... Vielleicht noch einen Aspekt, den ich für mich persönlich oder ich glaube, kann auch für Wolfgang mitsprechen, ganz wichtig finde. Auch wir erleben es ja hier gerade auch, wenn wir uns darüber unterhalten, über diese Geschichten, ist durchaus immer viel Humor damit verbunden, viel Amüsement, viel Erheiterung eben über diese Geschichten. Und ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, mit empathischen, konstruktiven Möglichkeiten des Miteinanders, seiner Arbeit und damit das Erleben auch der Klienten so zu erleichtern, dass Problemlösungen vielleicht anders herbeigeführt werden können. Ich fühle mich ganz gut dabei.
Und was wirklich nochmal betont werden soll, oder das einfach für Menschen ist total toll ist, wenn er den Eindruck, also man hat ein Gespräch und der Therapeut geht nach Hause und setzt sich dann hin und geht seiner Fantasie nach und entwickelt eine Geschichte. Und diese Vorstellung, dass der Klient denkt, Mensch, der hat über mich noch nachgedacht, hinterher, und ich bin nicht nur eine Nummer, ich bin also irgendwie sogar was Wichtiges, in Anführungsstrichen. Und das ist ja keine Illusion, sondern ich arbeite mit demjenigen ja meist ein, zwei Jahre zusammen, oder je nach Situation, aber das ist schon so der Standard, weil wir eben eine große Praxis sind. Und das andere ist so, dass diese Geschichten auch den Austausch unter den Kollegen fördern. Man erzählt sich dann Geschichten in der Küche und nicht mehr, also da gibt es, haben wir jetzt so einen schweren Fall. Nein, der Fall wird leicht, ne? Also der Zugang, den man damit hat, ist also viel einfacher, als es so, dass die Therapeuten immer so, die Leute sagen ja auch, wie können sie das aushalten, den ganzen Tag sowas hören. Ich sage auch, solche spannenden Geschichten höre ich sonst gar nicht. Also da muss der Fernsehfilm besonders gut sein, um das hier zu toppen, was ich schon wieder diese Stunde erlebt habe. Und so viel Lachen und natürlich auch Weinen, das ist ja klar. Es geht also nicht nur ums Haha, sondern es geht eben auch wirklich um das Betroffensein. Und also ich erlebe diesen Beruf, ich kann ihn nur empfehlen, als sozusagen so das Lebenselixier. Ich habe noch nie über Rente nachgedacht.
Dann noch Fragen, noch Anregungen, noch eine Geschichte. Ja? Ja? Jetzt haben wir das eigentlich.
Ich glaube schon.
Da sind ja 85 drin, oder?
Ich weiß. Ich komme gar nicht mit hier heute. Aber ich will doch dann eine Lesung machen.
Ich weiß nicht, Ottmar, wie spät. Ottmar hat das doch in der Hand.
Okay.
Das schaffen wir noch. Was Romantisches, glaube ich. Nicht. Ja, wo ist er denn? Herr B. ist 24 Jahre alt und kommt wegen Antriebsarmut und Bedrücktheit in die Praxis. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Während die anderen Geschwister erfolgreich ihr Leben gestalten, sei er in der Gefahr zu verkümmern. Er hat den starken Wunsch, allein zu leben, hat es aber trotz einiger Anläufe nicht geschafft. In dem elterlichen Haushalt wohnen auch noch die beiden Großeltern. Wir sprechen über die Faktoren, die ihn daran hindern, sich auf eigene Füße zu stellen. Und er sagt, seine große Angst sei, alleine nicht klarzukommen. Dazu folgende Geschichte. Es war einmal ein schlanker, ranker, junger Baum. Der stand in einem Wald inmitten anderer Bäume. Die Bäume, die ihm nahe standen, waren schon alt, zum Teil sogar schon uralt. Ihre knochigen Zweige und Äste überragten den jungen Baum wie ein schützendes Dach. Die wenigen Sonnenstrahlen, die den jungen Baum berührten, hatten sich im Geäst der großen Bäume verirrt und manchmal kitzelten sie ihn leicht. So kam es, dass der junge Baum zwar zu einer gewissen Größe kam, dass er aber nur sehr, sehr schwer wirklich groß werden würde, solange er im Schatten der großen Bäume stand. Die Eichhörnchen, die im Wald lebten und mit denen sich die Bäume oft unterhielten, sprachen von der Welt jenseits des Waldes, von Feldern und Wiesen, von Flüssen und Tälern, von Bergen und Seen, ja und sogar vom Meer. Und der junge Baum nahm all die Bilder von der anderen Welt in sich auf, träumte manchmal davon und dachte, ich habe keine Chance, diese andere Welt zu sehen, wenn ich immer so klein bleibe. Und er beschloss, sich auf die eigenen Beine zu stellen. Nun war das gar nicht so einfach, seine Entscheidung umzusetzen, denn hier zwischen all den großen Bäumen fühlte er sich doch sicher und auch behütet. Was würde er erleben, wenn er seine Wurzeln verlassen sollte? Wohin sollte er denn gehen? Und er kam sich vor wie ein Gefängnisinsasse, der nicht wusste, ob er dem Leben in Freiheit gewachsen sein wird. Als aber eines Tages ein Waldhüter des Weges kam, sah der sofort, dass der junge Baum schon gelbe Blätter bekam, obwohl der Herbst noch weit war. Und der Waldhüter beschloss, den Baum zu retten, obwohl er auch unschlüssig war, ob der jugendliche Baum auch außerhalb des Waldes überleben würde, denn dort ist es manchmal kalt und windig und rau und dem jungen Baum wird der liebevolle Schutz seiner familiären Nachbarschaft sicher fehlen. Der Waldhüter aber war sich sicher. Hier in dem dichten Wald, umgeben von hohen und knorrigen Bäumen, würde der junge Baum niemals groß und stark werden. Und so kam es, dass der Waldarbeiter den jungen Baum eines Tages ausgegraben und verpflanzt hatte, aus dem Wald heraus weit oben auf einen Hügel, wo der junge Baum ganz alleine stand und wo er einen großartigen und weiten Blick hatte. Und wenn ihn eines dummen Tages nicht der Blitz getroffen hat, dann dient er heute mit seinem weiten Blätterdach dem Menschen an heißen Sommertagen, wenn sie sich zum Picknick unter ihn setzen, als hilfreicher Schattenspender, denn er ist groß geworden, verdammt groß. Diese Geschichte hat die Absicht, Herrn V. seinen Konflikt zu verdeutlichen und ihm Mut zu machen, sich in Bewegung zu bringen, weil er sonst verdorren könnte. Er findet sich in der Geschichte wieder und die Baummetapher durchaus zutreffend. No risk, no fun, sagt er und springt auf die Beine, um in Eile das Therapiezimmer zu verlassen. Er werde mir mitteilen, wenn er einen Job habe, wo er sich nützlich fühlen könnte. Einige Tage ruft er an, dass er sich auf einem guten Weg befinde und schon erste Ambitionen habe, als Rettungssanitäter anzufangen. Auch wieder eine schnelle Lösung. Ne? Geht da. Ja, soweit. Soweit von uns. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihren Mut, hier zuzuhören und wünsche Ihnen allen alles Gute, mit viel Mut, mit schönen Geschichten. Ja, alles Gute.
Jetzt komme ich.
Ja, ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und würde Sie anregen, wenn Sie noch Lust haben, weiterzusitzen. Ich lese jetzt noch eine halbe Stunde aus meinem zweiten Krimi vor. Also ich wechsle sozusagen das Genre. Jetzt wird es unheimlich und düsterlich. Und man muss sich überlegen, ob man sich das antun soll. Okay, vielen Dank. Hallo? Ja? Probier's mal. Sonst stell es hier rüber, sonst komm ich noch mit meinem Mund noch näher ran. Ja, wenn Sie den Tisch hier herstellen auf der Seite.
Das geht nicht. Oder den Tisch rumkommen. Ich fasse mit an. Dann fahr du mal ein bisschen da rüber. Das ist richtig schwer. Ja, aber ist ja gut.
Ja, das ist gut.
Ja, jetzt probieren wir.
Ja, aber jetzt komme ich direkt dran. Wunderbar. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt wollen wir noch ein Buch. Liegt da irgendwo eins rum? Vorne auf dem. Andere. Liegt vorne noch. Da gibt es einen Tisch, ne? andere. Okay. Ja. Gut, du gehst, ihr guckt schon mal, was ihr macht, ne? Na ja. So, hallo. Ich will Sie nicht länger aufhalten, deshalb lese ich mal kurz. Ich lese aus einem Kriminalroman, den ich geschrieben habe und der regional verankert ist, nämlich in der Wüstenecke von Ostwestfalen-Lippe. Also gefährliches Pflaster. Ich selbst arbeite als Therapeut in einer Praxis, als sogenannter freier Therapeut. Das heißt, man verdient nur Geld, wenn man da ist. Das ist ja auch in Ordnung. Und das lässt mir trotzdem allerhand Zeit, aber vielleicht gibt es mir auch die nötige den nötigen Fundus an schlechten Gedanken, die Menschen untereinander haben, zueinander haben und die natürlich nicht ausführen, sonst müsste ich sie ja der Polizei melden, aber die mich anregen, solche Wüstenfantasien, am liebsten würde ich ihnen und solche Sachen, oder sie, ne, sie auch, wird oft auch gedacht, ne, also sie würde ich gerne am liebsten. Naja, und die münden dann in solchen Krimis, deren, wo ich heute erstmal mit dem Motto beginne. Das heißt, das Motto heißt von Josef Bronski, ein russischer Dissident, sagt: Guten Tag, ich bin das Böse. Wie geht es Ihnen? Alle meine Krimis haben einen historischen Hintergrund, in diesem Fall die Hexenverbrennung zu Lemgo, also auch so eine wüste Ecke, ne? Zwischen Detmold und Hornbad Meinberg gelegen, ein bisschen rechts sozusagen, also rechtsseitig, also rechts um die Ecke da. Und das ist so ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist die Historie dieser Gegend. Und das andere ist der aktuelle Bezug dazu, der sich so herstellen lässt, dass ich mich gefragt habe, ist es vorstellbar in der heutigen Zeit, dass wir Fundamentalisten haben könnten, also christliche Fundamentalisten, die sich so gebärden wie Leute, die wir heute so verteufeln, weil sie vielleicht wirklich böse sind. Das Übel an der Wurzel packen. Der Himmel über der schaumburg-lippischen Hansestadt Lemgo liegt tief und grau verhangen. Es wird vielleicht jetzt, Ende Januar, keinen Schnee und Frost mehr geben. Gestern schon flogen die ersten Graugänse unterwegs auf ihrem weiten Weg ins Baltikum hoch über den freien Feldern. Ein gutes Zeichen für ein mildes Frühjahr, sagen die Bauern in der Gegend und reiben sich die Hände. Bislang schon ist der Winter in diesem Jahr viel weniger streng und hart als erwartet, beziehungsweise befürchtet. In den davorliegenden Hungerjahren gab es Kälteeinbrüche, sogar im Mai und Juni, und die ganze Ernte war erfroren, die vermeintlichen Schuldigen gesucht, besagt und bestraft. Die naheliegenden Prophezeiungen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.